Ich glaube, Geschichten werden wirklich überall erzählt. Ich glaube wirklich, dass wir Menschen Geschichten erzählende Wesen sind. Auch, also formalisierte Geschichten, die dann aufgeschrieben werden, aber auch in unseren Köpfen laufen ständig Geschichten ab über uns selber, über die Welt. Was ich dann spannend finde, ist gar nicht mal so sehr, wo werden die erzählt, sondern wie zirkulieren die? Also wie werden die dann weitererzählt? Wie werden die weitergegeben? Was passiert, wenn man dann diese Geschichten, die andere erzählt haben, weiterspinnt? Also so dieses Gewebe von Geschichten.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together DLD-Spezial von der DLD-Konferenz. Katalina, zum allerersten Mal gemeinsam mit dir im Studio, ist eine große Ehre.
Ich freue mich auch, immer noch.
Genau, es ist schon der zweite Podcast und wir haben keinen geringeren als Martin Puchner gegenüber sitzen. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, lieber Martin.
Vielen Dank, freut mich sehr hier zu sein.
Und ich muss sagen, ich war direkt ein kleines bisschen starstruck, als ich über deinen Namen hier gestolpert bin und nachgeguckt habe, was du machst. Du lehrst in Harvard, bist Professor für Englisch und Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaft. Und ich dachte, oh mein Gott, hätte ich noch mal die Chance zu studieren, that would be it. Also ich meine nicht, dass es ein Walk in the Park ist in Richtung Harvard, aber ich glaube, das ist vielleicht der Traum eines jeden, einer jeden.
Literatur-Nerds.
Ja, Journalistin, genau.
Und du leitest die Theaterausbildung. Das steht auch noch so ganz in so einem Nebensatz auf deiner Wikipedia.
Das war vor ungefähr 10 Jahren, fing das an. Harvard hatte keine Theaterabteilung. Es gab zwar viel Studententheater, aber es gab keinen Studiengang. Und dann habe ich mich darüber beschwert und man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man sich über was beschwert. Nämlich plötzlich haben alle auf mich gezeigt und sagt, dann machst du halt. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, aber dann habe ich so einen Theaterstudiengang da aufgezogen und auch geleitet. Inzwischen hat das jemand anderes übernommen.
Hm. Okay. Und das heißt, du machst jetzt Englisch und Literatur. Ist das dann English Literature oder Englisch als Sprache?
Nee, das ist schon hauptsächlich Literatur, aber auch Kulturgeschichte wirklich. Ich bin auch inzwischen eher Weltliteratur, also immer größer, weil ich so vor 20 Jahren bin ich irgendwie in einen Job gestolpert, Herausgeber von so einer Weltliteratur-Anthologie zu sein, die wirklich von dem Anfang der Schrift vor 5000 Jahren bis in die Gegenwart.
Wo man so reinstolpert,
ja,
im Leben.
Klar. Casual.
Nee, es war wirklich so. Ich hatte mit dem Verlag, der diese Anthologie herausgibt, mal ein kleineres Projekt gemacht und dann brauchten die jemanden. Nein, es war so ein Schritt führt zum anderen. Und dann plötzlich musste ich auf dieser ganz anderen Scale denken. Nicht mehr in 10 Jahren oder 100 Jahren. Das sind so die Horizonte von so einer normalen Spezialisierung in der Literaturwissenschaft, sondern plötzlich in Hunderten oder Tausenden von Jahren. Und das irgendwie hat mich dann sehr geprägt und das, ja.
Mhm. Dann möchte ich direkt mal mit einer Frage starten. Felix sagt immer so gerne, wir painten hier bei Wunderbar Together gerne mit Broad Strokes. Also wir sind
dicke Pinselstriche.
Ja, genau.
Deutschen sind so und so.
Genau.
Die Amerikaner dagegen sind
und
so und so.
Und ich möchte jetzt direkt wissen, nicht Deutsche und Amerikaner, wo auf der Welt werden die besten Geschichten erzählt?
Oh.
Oder besonders gute?
Ich glaube, Geschichten werden wirklich überall erzählt. Ich glaube wirklich, dass wir Menschen Geschichten erzählende Wesen sind. Auch, also formalisierte Geschichten, die dann aufgeschrieben werden, aber auch in unseren Köpfen laufen ständig Geschichten ab über uns selber, über die Welt. Also ich glaube, das ist wirklich passiert mehr oder weniger automatisch. Was ich dann spannend finde, ist gar nicht mal so sehr, wo werden die erzählt, sondern wie zirkulieren die? Also wie werden die dann weitererzählt? Wie werden die weitergegeben? Was passiert, wenn man dann diese Geschichten, die andere erzählt haben, weiterspinnt? Also so dieses Gewebe von Geschichten.
Ja. Gibt es da irgendeine Geschichte, die eine besonders spannende Reise oder eine Erzählung, die eine besonders spannende Reise gemacht hat?
Ja, also meine Lieblingsreise vielleicht ist sogar die erste lange aufgeschriebene Geschichte, das ist das Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien, das heutige Irak, wurde vor ungefähr 4000 Jahren aufgeschrieben oder die ersten Fassungen. Und es ist ein wahnsinnig spannender Text, weil es die erste Geschichte der Sintflut, die dann auch in der Bibel wiedererzählt wird, beinhaltet. Also ganz klar, dass die Schreiber der Bibel das aus diesem älteren Epos übernommen haben. Und diese Sintflut, die geistert seitdem in unseren Köpfen herum, auch jetzt, wenn wir über Climate Change und so weiter reden, natürlich immer diese Katastrophen, dieses Katastrophennarrativ, das führe ich letztendlich auf diese eigentlich älteste Geschichte zurück.
Aha. Das heißt, das Katastrophennarrativ ist das, was eben für eine besonders gute Geschichte sich auch einfach eignet?
Wahrscheinlich. Und das erklärt vielleicht auch, weil Hollywood sehr gerne darauf zurückgreift und viele andere auch.
Ja, ja. Roland Emmerich, deutscher Regisseur, Day After Tomorrow, das ist Gilgamesch, oder?
Genau.
Ja, und man denkt direkt an das, wie heißt das, The Hero's Journey?
Genau.
Die Heldenreise.
Genau, Joseph Campbell.
Mhm.
Man hört die Literaturwissenschaftlerin durch.
Tatsächlich nicht, aber...
Die Leserin.
Ja, die Leserin vielleicht eher. Und ich glaube, die Heldenreise, die wird ja sogar mittlerweile zieht sich ja durch bis in die Werbeindustrie. Weil auch da in jedem Werbefilm, sei es für ein Auto oder für einen Energy Drink, muss irgendwie der Protagonist, die Protagonistin eine Reise durchlaufen und zu einem besseren Selbst werden, dann mithilfe des Produkts vielleicht in dem Fall. Also deshalb, aber ich finde es trotzdem einfach sehr, sehr spannend. Und ja.
Hast du Literaturwissenschaften studiert?
Nee.
Was denn eigentlich?
Das braucht man dann nämlich gar nicht, merkt man.
Ich habe Europawissenschaften studiert.
Ah, deine eigene Heldenreise, Martin, wo hat die dich in die USA geführt? Wie hat das funktioniert?
Das war jetzt kein großer Plan, sondern viele kleine Schritte. Ich war schon mal während der Schulzeit, also Gymnasiumzeit, ein paar Mal im Sommer in den USA gewesen. Mein Patenonkel lebte da. Ich habe da auch mal.
Der Onkel in Amerika.
Der Onkel in Amerika, reiche Onkel in Amerika. Hab da mal so eine Sommerschule besucht. Hab dann aber mit dem Studium in Deutschland, in Konstanz angefangen. Hab gar nicht so viel an Amerika gedacht. War dann in Italien für ein Jahr. Das war so der Anfang des Erasmus-Programms. Da war ich in Bologna. Und plötzlich flatterte mir dann noch irgendwie so einen Studienaustausch mit Santa Barbara in Briefkasten und dachte ich, hört sich eigentlich auch nicht schlecht an. Und dann bin ich da eben für ein Jahr hin und dann irgendwie hängen geblieben, habe mich dann für PhD-Programme beworben und ja, dann wird aus einem Jahr 4 Jahre und dann ja, plötzlich lebt man da fast 30 Jahre.
Kann man das so festhalten, dass das auch einfach ein wunderschöner Ort ist, Santa Barbara, in dem man sich sehr leicht vielleicht auch ein bisschen verliebt, wenn man aus dem küstenlosen Deutschland kommt?
Auf jeden Fall, wobei es war so, ich war da nur ein Jahr dort, okay, weil ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich zu schön. Hier kann ich mich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Das ist vielleicht mein perverses Denken hier, das protestantisch-deutsche Arbeitsdenken. Das ist hier das Paradies.
Too nice.
Schnell weg und bin dann eben nach Boston, wo es kalt ist und wo man dann sich irgendwie irgendwas anderes überlegen muss.
Mehr mit Büchern,
genau.
Weniger mit Surfbrettern.
Genau.
Und jetzt bist du in Cambridge,
genau.
Massachusetts, an der Harvard University.
Genau, wo ich eben auch, da habe ich promoviert dann und war dann lange in New York, habe dann 12 Jahre in New York gelebt und gelehrt an der Columbia University und bin dann vor 15 Jahren zurück praktisch nach Harvard, genau.
Wenn man, ich muss jetzt hier nochmal die Leserin raushängen lassen, aber wenn man sich die amerikanische Literatur anschaut, so den großen amerikanischen Roman und Autoren wie Jonathan Franzen oder Meg Wolitzer oder so. Es gibt so viel, oder auch Paul Auster. Ganz, ganz, ganz viele dieser Romane spielen in und um Universitäten herum. Warum ist das so? Warum ist dieses amerikanische Uni-Umfeld, warum ist das so ein Ort der Popkultur vielleicht fast schon, an denen es irgendwie die ganze Welt zieht?
Das ist eine echt gute Frage. So habe ich mir das selber gar nicht noch nicht überlegt. Aber da hast du wirklich recht. Ich würde sagen, dass ja, erstmals gibt es eben viele Unis in den USA. Also es gibt natürlich Unis in New York und gut, Cambridge ist Teil von Boston in großen Städten. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Unis und ganz bewusst, die in so ganz kleinen Orten oder im Nichts irgendwo angesiedelt sind. Das ist fast so ein bisschen so eine Idee wie ein Kloster, dass man sich sozusagen aus der Stadt zurückzieht und dort eben eine Uni baut. Und es ist auch wiederum von den Studierenden her so ein, fast so ein, anthropologisch könnte man sagen, so ein Rite of Passage, dass man da erstmal eben 4 Jahre irgendwo ins Nichts diese ganz intensive Zeit hat und dann eben wieder in die Welt hinausgeht. Und es ist diese klassische College Experience. Und die Unis sind ja viel stärker identitätsstiftend, würde ich sagen, in den USA, als das jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Und ja, das würde ich sagen, das alles trägt dazu bei, dass das die College-Erfahrung, und dann kommt da ja auch noch Sport mit dazu. Das ist nicht bei allen Colleges gleich, also, aber wenn man, sag ich mal, die erste und zweite Fußballliga auf die Universitäten stülpt, dann hätte man, das kann man sich in Deutschland fast nicht vorstellen, das geht einfach nicht zusammen.
Das ist ein Gedanke für Deutschland, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Nein, TU München. Und dann aber plötzlich, ja, ist das kulturell viel markanter irgendwie. Und genau, so würde ich das erklären. Aber es ist echt eine gute Frage.
Vielleicht auch, weil viele der Autoren und Autorinnen da studiert haben.
Ivy League. Und vor allem dann auch, das ist auch interessant, ein Literaturwissenschaftler hat vor ungefähr 10 Jahren ein Buch geschrieben, The Program Era. Da meinte er, praktisch die gesamte amerikanische Nachkriegsliteratur, und bei Program meinte er das MFA-Programm, das heißt der Studiengang Masters of Fine Arts. Das ist so eine Art Magisterstudium für angehende Schriftsteller. Und es gibt das plötzlich vor 30, 40, 50 Jahren fing das an. Und plötzlich haben alle, Jonathan Franzen, alle namhaften amerikanischen Schriftsteller haben entweder in solchen, das sind meistens dann 2 Jahre, Programmen studiert oder lernen dort oder beides, sodass es plötzlich so eine Art Institutionalisierung der Literatur gibt. Und das ist auch nochmal, das gehört auch nochmal dazu, sodass fast alle Nachkriegsschriftsteller irgendwie mit diesen Universitäten nach wie vor verbunden sind.
Ja, in meiner Neighborhood auf der Upper West Side sehe ich diese Identitätsstiftung jeden Tag, weil die Leute auch mit der Universitätsmode die ganze Zeit rumlaufen. Und zwar egal, ob sie gerade Studierend sind oder nicht. Das bleibt. Ist das bei dir auch so? Hast du so einen Harvard-Hoodie, mit dem du dann abends und morgens Kaffee holen gehst?
Oder? Ich habe einen Harvard-Hoodie, allerdings habe ich den erst seit 2 Monaten. Meine Lebensgefährtin ist Dekanin, Dean of Undergraduate Education, und die hat mich vor ungefähr 1 Monat, war das, oder 2 Monaten, zu meinem ersten Harvard-Yale-Game mitgeschleppt.
Nach das ist Yale ja dieses. Direkt dann auch
das war in, nee, das war in Harvard, bitteschön. Da würde ich ja nie hingehen nach Yale. Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt einfach mit so einem Harvard-Hoodie auftauchen. Aha. Und dann habe ich mir für diese Gelegenheit einzugelegt.
Ja. Es schadet es dir nicht anders bei der DLD. Du bist ja sehr neutral im Sakko und Hemd unterwegs. Das wäre sehr souverän gewesen. Und wir haben uns natürlich bei deiner Biografie auch gefragt, also du hast ja promoviert, jetzt arbeitest du da. Das ist ja ein Vierteljahrhundert, das du in Harvard erlebt hast. Und wir haben ja jetzt in den letzten Jahren gesehen, wie viel die Universitäten auch bedeuten in der Diskussion, wie sich die Gesellschaft verändert in den USA. Was würdest du denn sagen, sind die größten Veränderungen in Harvard, die du selbst erlebst und erlebt hast, seit du da als Student hingekommen bist und jetzt als ausgezeichneter Professor?
Ja, nee, ist interessant, das stimmt. Das ist eine ganz schöne, und ich war da sogar mal in den späten 80ern während der Schulzeit eben auf einer Summer School. Also das ist schon eine ganz, natürlich erlebt man jetzt als so ein Summer School Student oder selbst als, also Doktorand, die Institution nur immer von so einer bestimmten Warte aus. Aber doch, es gibt schon Veränderungen. Ich meine, die Uni hat sich gerade nochmal in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, nochmal besonders ins Zeug gelegt, eben nicht nur eine bereits existierende Elite auszubilden, sondern eben ganz bewusst arme, ethnically diverse Studenten anzuziehen, auch zu fördern, denen ein kostenloses Studium zu ermöglichen. Und das war wirklich ein das ist ein großer Akt und ist auch nach wie vor. Aber das ist die größte Veränderung, einfach würde ich sagen. Und das hat sich auch ja nochmal besonders in den letzten 10 Jahren, würde ich vielleicht sagen, 10, 15 Jahren, das merkt man sehr stark.
Und beeinflusst das auch die dort Lehrenden? Also eine andere Studentenschaft wirkt sich ja wahrscheinlich auch wieder irgendwie auf den Unterricht aus und so, oder?
Ganz genau, absolut. Also bei mir ist es so, dass ich sozusagen am Anfang meiner Lehrtätigkeit sehr stark, da dachte ich immer, das Beste ist, möglichst fortgeschrittene Studenten, Studierende zu unterrichten, also Doktoranden, das ist irgendwie, da kann man die schwierigsten Themen durchnehmen und so weiter. Aber das hat sich bei mir sehr verändert und vielleicht auch aus dem von dir erwähnten Grund, dass ich jetzt viel stärker so einführende Veranstaltungen mache. Wir nennen das General Education, also so Studium Generale, wo man dann eben auch nochmal die Grundlagen, das ist sowieso für alle oft gut, aber eben nochmal besonders auch für die, die das eben nicht in der Schule so mitbekommen haben, weil das eben die Qualität der Schulen in den USA sind. Manche sind ganz toll, aber auch manche extrem schlecht. Und natürlich gibt es auch viele internationale Studierende. Immer mehr, das ist übrigens eine andere Veränderung, dass vor 30 Jahren gab es sehr, sehr wenig internationale Studierende an Harvard und inzwischen wesentlich mehr. Das ist auch nochmal eine echt große Veränderung. Aber genau, insofern, du hast völlig recht, dass natürlich eine veränderte Studentenschaft hat auch Auswirkungen auf die Lehre.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Was wir ja oft, wenn wir an Amerika und Storytelling denken, also aus Deutschland heraus, glauben, ist, dass die Amerikaner besser sind im Geschichten erzählen. Ich bin dabei auch übrigens gerade so ein bisschen abgelenkt bei der Frage, weil wir hören hier so ein Klopfen. Ich denke mir die ganze Zeit, welche Geschichte läuft eigentlich gerade außerhalb dieses Podcast-Studios ab? Klopft jemand Schnitzel? Schaut jemand auf jemand anderen ein? Wird irgendwas Dringendes repariert? Wir wissen nicht, welche Geschichte gerade außerhalb des Studios
oder
passiert.
Schimpft jemand einfach über
aber
uns.
Das vieles, was wir, glaube ich, an Geschichten erzählen heute als hochqualitativ verstehen, ist geprägt, als Deutsches geprägt aus den USA. Also du hast am Anfang gesagt, der Hollywood-Film, die große Novelle, jetzt auch das Medium Podcast kam letztendlich aus den USA, auch wenn wir in Deutschland eine ganz tolle Hörspiel- und Radiotradition haben, brauchen irgendwie immer wieder diese Impulse zu sagen, das ist jetzt cool, so funktioniert Geschichten erzählen. Würdest du sagen, wir haben da zu wenig Selbstbewusstsein? Oder sind wir da eigentlich, haben wir da recht, weil das auf diesem Kontinent Amerika, wo so viele verschiedene Menschen, Landschaften und auch Geschichten zusammenkommen, vielleicht einfach anders und besser in die Menschen reingebracht wird, dass das Geschichtenerzählen mehr zur Identität gehört? Wie siehst du das persönlich?
Naja, nee, das finde ich sehr interessant, wie du das formulierst. Also ich würde sagen, du hast absolut recht. Amerikaner sind viel schneller, auch so Geschichten zu erzählen, auch so eine Selbstmythologisierung. Man hat ja auch vielleicht zum Teil dann den Eindruck, wenn man dann mal nach Amerika kommt und so weiter, man hat diese ganzen Bilder bereits im Kopf. Und wenn man dann so ein bisschen an der Fassade kratzt, dann merkt man, naja, so ganz so toll ist es dann auch nicht sozusagen. Also dass das schon, aber diese Wucht der Selbsterzählung, der Selbstmythologisierung ist ganz stark und ist interessant, weil man würde ja irgendwie denken, dass jetzt so eine alte Kulturnation wie Deutschland viel, dass es da einfach die Geschichten gibt und dass die da sind.
Wir sind doch eigentlich die Geschichtenerzähler hier.
Genau, aber vielleicht ist es eben auch gerade deshalb, weil in Amerika es eben diese Geschichte nicht bereits vorfindbar gibt, dass sie eben ständig erzählt und neu erzählt werden muss, auch eben weil ständig neue Einwanderer kommen und sich die Gesellschaft so schnell verändert, dass sozusagen dieses Geschichten erzählen, und man kann es ja sogar in den Gründungsdokumenten, in der Declaration of Independence, das sind ja alles Geschichten, die da erzählt werden, festmachen, dass das vielleicht noch notwendiger ist, während man es vielleicht in Deutschland gar nicht so braucht. Aber diese Frage des Selbstbewusstseins, das du angesprochen hast, das stimmt, glaube ich, schon auch, dass man schon Deutschland vielleicht ein bisschen selbstbewusster ans Geschichten erzählen herangehen könnte, weil es gibt immer Leute, die Geschichten erzählen. Und man will denen vielleicht nicht das Geschichten erzählen überlassen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns zusammensetzen, wie es ihr im Podcast macht und Geschichten erzählt.
Ja, und eben auch positive Geschichten zu erzählen, die positiv aufgeladen sind und vielleicht auch inspirieren, weil wir haben jetzt am Anfang schon über die Erzählung der Katastrophe gesprochen. Das ist ja jetzt auch ein Narrativ, was sich ultraleicht manipulieren lässt und zu politischen Zwecken einsetzen lässt, wie wir ja auch immer wieder erleben. Aber wie würde man das machen? Also es fällt ja auch schwer.
Also Selbstmythologisierung, das Wort kannte ich noch nicht, das finde ich großartig. Es klingt aber auch ein bisschen nach Geschwindel.
Also auf jeden Fall.
Und du kommst ja auch aus Mittelfranken, so wie ich. Ich komme aus Nürnberg. Du kommst aus
Nürnberg.
Nürnberg, Stadtteil.
Schoppershof.
Schoppershof. Okay, ich komme aus Fischbach. Also Südosten trifft Norden von Nürnberg. Und der Mittelfranke, sage ich mal, ist ja jetzt eher zurückhaltend, wenn es um die Selbstmythologisierung geht. Würde ich mal so ganz bescheiden
also
behaupten.
Also es gibt Henry Kissinger, wäre jetzt so ein Gegenbeispiel, aber ja.
Und der ist aus Fürth. Das kennen wir als Nürnberger gar nicht. Das ist so wie Yale und Harvard. Aber es ist doch so, dass wir sind sehr scheu als Nürnberger und wir wollen eigentlich lieber, dass andere auf uns zukommen und sind so ein bisschen selbstmythologisierend, nicht so unser Ding. Gerade auch seit Zweiten Weltkrieg, und da haben wir, glaube ich, auch die ganze Stadt hat ihre Geschichte eigentlich verloren. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Worauf ich aber eigentlich raus will, ist, wie bist du denn dann zum Geschichtenmenschen geworden, wenn man aus Mittelfranken kommend? Wie ist dir das passiert?
Ja, das ist mir tatsächlich passiert. Und manchmal frage ich mich, war das gut so? Ich habe mit dem Studium habe ich eigentlich mit Philosophie angefangen. Das hat mich, diese grundsätzlichen abstrakten Fragen haben mich besonders interessiert. Und das war eine sehr analytische Philosophie. Also sehr, da ging es um Sprachphilosophie und Logik, um Philosophie der Wissenschaften. Ja, wirklich diese grundsätzlichen Fragen abstrakt, systematisch durchzudenken. Das hat mich am Anfang des Studiums besonders gepackt. Aber dann, ja, bin ich so Schritt für Schritt mehr auf die Geschichten gekommen. Ich glaube vielleicht auch, weil ich angefangen habe, diese ganz abstrakten Erklärungen der Philosophie, dass mir die plötzlich als ein bisschen inhaltsleer oder einfach zu abstrakt, nicht so sehr mit dem täglichen Leben, dass wir, wie wir das kennen, in Verbindung bringen, und dass die Literatur irgendwie so eine Form ist, so eine Art Brücke schlägt. Da kann es ja zum Teil auch sehr abstrakt zugehen. Da waren ja auch Welten zurechtgezimmert, imaginiert, aber dann doch auf eine konkretere Art und Weise. Irgendwie sowas vielleicht.
Und kannst du dich noch an eine Geschichte erinnern, die dich gepackt hat, die dich da reingezogen hat in diese Welt? Manchmal ist es ja dann ein Buch oder es begegnet einem eine Geschichte irgendwo und man plötzlich sagt, das ist eigentlich mein Ding.
Ja, schon ein bisschen. Das ist jetzt nicht besonders originell, aber James Joyce's Ulysses, glaube ich, war so eine Geschichte. Erstmal, weil das eben so ein schwieriges Buch war, wo man sich irgendwie die Zähne dran ausbeißen musste. Das war irgendwie so ein Challenge irgendwie. Das hat mir, glaube ich, daran gefallen. Aber eben genau, dass es so wahnsinnig konkret ist, dass es da wirklich um das ganz tägliche Leben geht. In Irland zu einer bestimmten Zeit, 1904. Aber gleichzeitig, dass es da so einen Resonanzraum gibt, wo es eben plötzlich auch um Griechenland, eben um die Figur von Odysseus und so weiter geht. Ja, ich glaube, das war so eine Gateway-Drug für mich.
Meine Gateway-Drug war übrigens Shoutout an eine Podcast-Gästin, die bei euch zu Gast war, als ich leider noch nicht dabei war, Cornelia Funke.
Ah.
Und alles, was sie geschrieben hat damals, Tintenherz, glaube ich, hat mich dann, aber ich war schon vorher dabei, als sie noch die wilden Hühner geschrieben hat. Ja. Und ich glaube, mit Tintenherz hatte sie mich dann wirklich. Und deshalb Es ist einfach, ich weiß nicht, ob sie immer noch schreibt, aber...
Ja, sie tut es.
Ja.
Und mir hat gerade jemand erzählt, der mit ihr zusammenarbeitet, Eduardo, der mit ihr zusammen den Hörverlag betreibt, wo sie ihre eigenen Hörbücher rausbringt, dass es passieren kann, dass sie dir was schickt und dann fragt so, liest es mal bitte. Und dann telefonierst du am nächsten Morgen mit ihr und sagst, das fand ich ziemlich gut. Und dann sagst du, nee. Mir ist gestern was aufgefallen. Und dann schickt sie es nochmal und du siehst, sie hat das gesamte Buch umgeschrieben, über Nacht. Und das tut sie, obwohl sie inzwischen eine der meistgelesenen Autorinnen überhaupt ist. Also man hat mal ausgerechnet, dass alle Bücher, die sie verkauft hat, von hier bis zum Mond reichen würden, wenn man die aneinander legt. Und sie ist immer noch, hat diese Disziplin, diese Leidenschaft, diese Besessenheit, die Geschichte immer noch besser zu erzählen. Und ich glaube, das merkt man als Leser irgendwie doch, wenn jemand so viel reinsteckt.
Vielleicht können wir sie nochmal einladen.
Gerne. Sie lebt jetzt in Italien. In der Toskana. Das ist also ganz schlimm, wenn man da hinfahren muss.
Da müsstet ihr halt hin.
Wunderbar, Insieme. Mehr fällt mir nicht mehr ein, aber Insieme heißt zusammen.
Okay.
Was heißt wunderbar together auf Italienisch? Du warst doch auch in Bologna. Was heißt denn?
Meraviglioso. Insieme.
Insieme, oder?
Oh,
ja, guck
das
mal.
Klingt aber sehr elegant,
ja,
oder?
Das kriegen wir hin.
Ja, die italienische Version.
Die Toskana-Edition.
Und du kommst auch mit.
Klar, nach Italien immer.
Liest du immer noch viel oder würdest du sagen, dadurch, dass es dein Beruf geworden ist, hat das vielleicht ein bisschen die Freude am Lesen geschmälert?
Zum Glück nicht. Natürlich wird man auch, man muss Sachen lesen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt lesen möchte, aber nee, ich lese viel. Ich glaube auch, ich hatte ja eben diese Weltliteratur-Anthologie erwähnt, da ist einfach so viel drin, um das überhaupt mal, das hat Jahre gedauert, bis ich da erstmal alles, was drin ist, gelesen habe und weil wir die auch ständig erneuern. Also sage ich mal so, sehr viel, was ich lese, die Chancen, dass das jetzt in dieser Anthologie aufgenommen wird, sind zwar verschwindend gering, aber zumindest kann ich mir in meinem Kopf sagen, ja, das ist ja das ist meine Arbeit, ich muss das jetzt lesen. Nee, insofern lese ich nach wie vor viel.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Was hast du zuletzt gelesen, was dich richtig beeindruckt hat?
Also
neuere Literatur?
Neuere Literatur. Kairos von Jenny Erpenbeck habe ich neuerdings gelesen.
Das war der Pulitzer, oder?
Nicht Pulitzer.
Also den Nobelpreis?
Nein.
Nein, jetzt bin ich auf dünnem Eis. Was hat sie gewonnen? Sie hat den ganz
der englische,
berühmten Preis, Booker-Preis.
Booker-Preis, danke. Ja. Der International Booker-Preis.
Okay.
Jetzt gerade lese ich einen Klassiker, den ich noch nie gelesen hatte. Independent People von Laxness. Das ist ein isländischer Autor aus den 30er Jahren, der einzige bisher Isländer, der den Nobelpreis gewonnen hat. Ich hatte vor letzte Woche einen anderen Autorenfreund, der gerade einen Roman schreibt, der in Island, Salvatore Scibona, italienischer Name, ist amerikanischer Autor, und gesagt hat und von Laxness gesprochen hat und hat gesagt, was, du hast noch nie Laxness gelesen? Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich Laxness lesen. Und habe ich jetzt gerade angefangen im Flugzeug hierher.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das finde ich so einen großartigen Titel, The Story of Us, From Cave Art to K-Pop. Was hat es mit diesem Buch auf sich?
Das ist so ein bisschen, das Buch habe ich während der Pandemie geschrieben hauptsächlich. Das war irgendwie so, ich hatte so viele Gespräche in den letzten 15 Jahren oder so mit Kollegen über den Niedergang der Geisteswissenschaften und so weiter. Und dann, also Humanities im Englischen. Und dann plötzlich irgendwie so in der Mitte von so einem Gespräch, wo wir uns alle so die Hände gerungen haben und so weiter, plötzlich habe ich gedacht, was sind eigentlich die Humanities, über die wir hier die ganze Zeit reden im Kern? Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich da irgendwie keine besonders gute Antwort auf diese Frage hatte. Und dann gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt mal eine Antwort. Und es wurde dann Culture. Da ging es wirklich um die Kulturgeschichte im Grunde von der Höhlenmalerei eben bis zu K-Pop. Wobei diese K-Pop, das war so eine Last-Minute-Edition, weil meine Lektorin rief mich plötzlich mitten in der Nacht an, so wie eine Woche vor Abgabe und meinte, wir haben einen super Untertitel gefunden. From K-Art to K-Pop. Habe ich gesagt, super Untertitel. Das Problem ist, ich erwähne K-Pop mit keinem Wort. Und dann hat sie gedacht, das ist doch kein Problem, du hast doch noch eine Woche Zeit. Mhm. Ja, und dann habe ich eine Woche lang gebinge K-Pop gehört und hatte natürlich auch, habe verschiedene Kinder von Freunden interviewt dazu und habe dann was zu K-Pop geschrieben.
Ich stelle es mir gerade vor, so wirklich bei den Teenie-Kindern oder den Teenies im Umfeld. Was ist das? Wen hörst du? Wen hört ihr gerade? Wer ist da besonders wichtig? Weil ich meine, es ist ein Phänomen. Also kann man nicht leugnen.
Und wir sind ja hier bei einer Konferenz, wo auch auf der Bühne eigentlich hauptsächlich Geschichten erzählt werden. Weil es gibt hier vor allem Menschen, die hierher kommen, die was ankündigen oder was versprechen oder auf was hinweisen, was als nächstes kommt. Und hier ist der Ort, wo das zum ersten Mal gehört wird. Also es ist nicht so, dass hier Leute Studien vorstellen und PowerPoint-Präsentationen wie auf so wissenschaftlichen Konferenzen, die 800 Unterpunkte haben und danach weiß man, okay, der hat es wirklich geschafft oder die. Sondern es geht hier sehr, sehr viel um Storytelling. Was hast du denn hier auf der Bühne erzählt?
Ich habe angefangen mit Dantes Inferno, wo er über die falschen Propheten, die Zukunft, falsche Zukunftsvorhersagen macht, geredet hat und diese in den achten Zirkel der Hölle steckt und als Bestrafung die Köpfe nach hinten dreht, weil sie nämlich nicht die Zukunft korrekt vorhergesagt haben. So habe ich angefangen und habe aber dann ich denke im Moment viel, wie natürlich viele, über Generative AI nach. Aber mir ging es dann weniger sozusagen, was bedeutet es für die Zukunft, sondern wie können wir jetzt von Generative AI, jetzt wo es das gibt, ausgehend einen neuen Blick auf die Vergangenheit gewinnen und habe dann praktisch versucht, eine neue Geschichte der Menschheit, die sozusagen auf Generative AI zuläuft, zu erzählen. Also da ging es dann um die Erfindung der Schrift, es ging um das alte Ägypten, Indien und wie so diese verschiedenen Technologien, Mathematik, die Algebra, der Algorithmus, wie die sozusagen zusammen kamen langsam über Tausende von Jahren und dann sozusagen letztendlich zu Generative AI geführt haben. Also ja, sozusagen ein neuer Blick auf die Vergangenheit im Gegensatz zu Zukunftsvorhersagen, wo man mit Hölle bestraft wird.
Okay. Das sagt noch einer, Mittelfranken sind unauffällig.
Ja.
Wow.
Ich möchte jetzt trotzdem kurz in die Zukunft schauen und zumindest dir eine Frage dazu stellen, weil ich glaube, wir alle im publizierenden journalistischen Bereich stellen uns ja schon die Frage, wie wird es unsere Arbeit verändern? Wird es sie ersetzen? Vielleicht nicht, vielleicht ja, aber erstmal, wie erzählt denn, wie verändert AI die Art, wie wir erzählen oder wie könnte es sie verändern?
Ich meine, es ist ja irgendwie was mich besonders daran fasziniert, ist der neue Zugang zur Vergangenheit, wahnsinnig viel diverses Material zusammenzubringen, zu synthetisieren. Also wie so einen Research Assistant erstmal. Mhm. Ich denke, AI neigt jetzt nicht natürlich dazu, Geschichten zu erzählen, sondern einfach Material zusammenzubringen. Mhm. Und es ist ja auch interessant, die Versuche jetzt, AI irgendwas schreiben zu lassen, in sehr kurzer Form geht's noch einigermaßen. Ja. Je länger das wird, desto wilder wird's. Also insofern denke ich gar nicht mal, dass das Geschichtenerzählen selber übernommen wird unbedingt vom AI, sondern aber klar, es ist eben diese Materialfülle, auch die Selektion, auch das ganz unterschiedliche, aus ganz unterschiedlichen Kontexten Sachen zusammenzubringen, auch neu zu kombinieren. Also ich glaube schon, dass AI auch in dem Sinn neue Sachen produzieren kann. Aber eben gerade das Geschichtenerzählen, das ist, glaube ich, da wird's interessant. Das ist im Moment zumindest nicht besonders beeindruckend. Was ich mit AI besonders mache, ist nochmal ein anderer Modus und das ist das Dialogische. Also ich baue so Chatbots, wo man sich mit Sokrates und allen möglichen Figuren unterhalten kann. Die sind auch auf meinem Website, die sind auch frei stehen zur Verfügung. Und wie man sich das vorstellen kann, dass man sozusagen den Textkorpus nimmt und den wieder reanimiert und dadurch einen ganz anderen, viel intuitiven, dialogischen, konversationellen Zugang zu dieser, zur Vergangenheit findet. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Aber wie machst du es mit deinen Studenten? Es gibt ja an den Unis jetzt Riesenprobleme, weil nicht klar ist, wie man damit umgeht, dass Studierende mit generativer AI ihre Arbeiten schreiben. Und du bist ja genau in dem Fach, wo das relevant ist, wie jemand mit Sprache umgeht. Wie machst du das?
Ja, ja. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht eine Lösung. Ich meine, einerseits kann man natürlich dann versuchen, die traditionelle Hausarbeit ist tot. Das ist klar, weil die kannst du einfach auf Knopfdruck. Gut, im Moment merkt man das zwar noch. Das ist eben dieses relativ zwar gut gemacht, aber zu viel sowohl als auch und dieses ganz etwas blende,
sehr glatt.
Also das, stilistisch, also merkt man sofort und ich habe schon viel von den Studierenden davon bekommen, also man merkt es relativ schnell. Aber also man muss dann versuchen, also erstmal andere Aufgabenstellungen, auch mehr Gruppenarbeit, viel spezifischere Aufgabenstellungen, auch auf jetzt schriftliche Arbeiten, die aus einer, sage ich mal, Seminarkontext herauskommen, wo ich, sage ich mal, auf was von dir Geschriebenes reagiere und da auch sozusagen mal die Hemmschwelle höher ist und auch viel schwerer, das jetzt eine AI machen zu lassen.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, also ich mache auch viel Online-Lehre, immer schon, auch schon vor Covid. Und ich entwickle gerade einen Schreibkurs, wo wir einerseits AI einsetzen, also zum Beispiel als Research Assistant, auch als Editor zum Beispiel oder als so Sparring Partner, also um Ideen irgendwie sozusagen hin und her zu spielen, aber auch um die Aspekte des Schreibens in Vordergrund zu stellen, in denen AI eben nicht gut ist. Also zum Beispiel, sag ich mal, einen Paragraphen mit einer tollen Metapher zu ändern, die auch irgendwie ungewöhnlich ist oder auch mal spekulativ vorzugehen, was AI auch nämlich so ist. So.
Ja, ja.
Ein Journalistikprofessor hier, der hat gesagt, er wird anfangen, mündliche Prüfungen quasi zu den Arbeiten hinzuzufügen. Aber ich kann mir vorstellen, bei einem größeren Student Core, wie du ihn hast, ist das ja gar nicht möglich. Ne? Du kannst ja nicht jeden mündlich nochmal prüfen, der eine Arbeit abgibt.
Ja, also ich denke, einerseits, es gibt irgendwie, man muss, glaube ich, unterscheiden in der Lehre. Einerseits das Prüfen und Noten geben und was fair ist. Und das erfordert, sag ich mal, so ein paar technische Veränderungen. Aber das noch interessantere für mich und positivere ist eben, wie bringt man dieser Generation von Studierenden bei mit AI umzugehen. Mhm, und zum Beispiel, gerade wenn es darum geht, eben auch schreiben zu lernen. Ich meine, das ist ja wie, wenn man auch rechnen lernen muss, obwohl es einen Taschenrechner gibt. Und da zu sagen, okay, das einfach zu verbieten, da macht man sich's, glaube ich, zu einfach. Manche sagen das, okay, dann machen wir jetzt wieder handgeschriebene Hausaufgaben. Ja, die das lesen müssen. Ja. Aber ich denke, nee, man muss schon einfach lernen, wie mit allen Werkzeugen damit umzugehen.
Und was ich faszinierend finde an deinem Vortrag, den du gerade hier auch beschrieben hast, ist, es ist ja gerade auch eine große Angst da. Also, ne, du hast angesprochen bei uns Journalisten, aber auch bei den Übersetzern, bei den Autorinnen, bei den Verlegern, bei Menschen, die sich mit Inhalten beschäftigen, eigentlich überflüssig zu werden. Und es ist eine, glaube ich, noch viel größere Angst in der breiten Bevölkerung. Wir werden sowieso irgendwie ersetzt von Technologie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du einen Vortrag darüber gehalten, der das eigentlich umerzählt und sagt, Technologie ist schon da, seit wir uns irgendwie versuchen, mit Schrift oder mit Zahlen irgendwie umzugehen. Oder wie würdest du sagen, wird man vielleicht die Zeit, in der wir uns jetzt befinden als Menschheit, wie wird man das in Zukunft eigentlich dann als Geschichte erzählen, aufbauend auf dem, was du geschildert hast?
Ja, ganz genau. Ich denke, das KI ist jetzt nicht irgendwie so dieses Alien, das irgendwie plötzlich auftaucht, sondern es ist die neueste Version dieser Schrift, Zeichen, Mathematik, Symbole, die wir seit tausenden von Jahren benutzen, die uns in vieler Hinsicht artificially intelligent gemacht haben, weil wir ständig diese Speichersysteme haben und so weiter. Unsere Gehirne sind ja schon längst externalisiert in verschiedenster Form. Dass es also nicht so dieses Alien ist und deshalb man sich auch nicht deshalb davon fürchten muss, dass jetzt dieser Alien sich irgendwie wie so ein Virus in uns pflanzt und dann so Terminator-mäßig, Skynet, alles. Also das ist, glaube ich, wirklich, und da sind wir auch wieder bei der Katastrophenerzählung. Ja. Da muss man der Katastrophenerzählung, glaube ich, wirklich widerstehen.
Ja.
Trotzdem machen wir uns natürlich alle Sorgen. Und es ist auch klar, dass eine neue Technologie eine große Veränderung bedeuten wird und dass man sich halt irgendwie darauf einstellen muss. Aber klar, jetzt im Arbeitsmarkt wird es Gewinner und Verlierer geben. Das ist ganz klar. Und es wird sich auch Sachen verschieben. Aber so diese große Katastrophen-Sinnflut-Geschichte oder eben Terminator, daran glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich falsch gedacht.
Also man sollte sich nicht einfach der Katastrophenerzählung hingeben und denken, we're all screwed.
Genau. Das ist aber gar nicht so einfach. Ich habe neulich eine Unterhaltung moderiert mit Science-Fiction-Autoren und Autorinnen. Und die haben gesagt, ja, das, wir sind natürlich als Science-Fiction-Autoren immer interessiert. Wir bauen ja immer Welten, die in der Zukunft existieren. Wir müssen sehr viel überlegen, was aus dem wird, was heute existiert. Und ja, der eine hat so schön gesagt, Dystopien sind viel einfacher zu kreieren als Utopien, weil du in der Utopie musst du für alle Probleme, die wir jetzt gerade haben, eine Lösung finden. Ja. Und das ist echt hart. Also die Dystopie ist, und das sieht man ja auch, wenn man an die Menschen denkt, die jetzt heute neue Technologien verkaufen, die verkaufen die viel häufiger über Dystopien und sagen, ja, oh, Riesenproblem, aber ich habe hier die Lösung für euch, anstatt zu sagen, guck mal, das ist die Zukunft. Diese Probleme haben wir gelöst und hier ist auch mein Produkt. Ist vielleicht auch einfach nicht so eine gute Geschichte oder wie siehst du das zwischen Dystopie und Utopie in die Zukunft?
Das finde ich super interessant. Nee, das leuchtet an, aber ich finde besonders, worauf ich jetzt nicht gekommen wäre, dass eben selbst die Optimisten oder die Techno-Optimisten, von denen es natürlich auch hier gerade wimmelt, dass selbst die sozusagen ihre Produkte über Dystopien verkaufen als die Einzelnen. Das finde ich sehr, sehr, das finde ich spannend.
Also der oberste vielleicht Geschichtenerzähler, der mir dazu einfällt, ist Elon Musk. Und wenn man sich ansieht, wie er seine Produkte verkauft, und das ist sowohl das Elektroauto als auch die wieder landende Rakete, dann ist das eigentlich, wieso sollten wir den Mars besiedeln müssen, wenn wir hier auf die Erde die Probleme lösen, dann brauchen wir das nicht.
Ja.
Das geht von einer krassen Dystopie aus. Das ist letztendlich seine große Vision und daran knüpft er eben die ganzen anderen Technologien, die er entwickelt. Das ist eigentlich ziemlich schrecklich, was er uns da so als Zukunft aufmalt. Das hat mit Utopie nichts zu tun. Und jetzt sieht man an der Regierung, die jetzt in den USA an die Macht kommt, da werden hauptsächlich negative Geschichten über das Land erzählt, das hast du, glaube ich, am Anfang auch gesagt, aus denen heraus sich dann konkrete Aktionen ableiten. Und es wird nicht die positive Seite der USA hervorgehoben, sondern eigentlich die angeblich, vermeintlich oder tatsächlich schreckliche.
Ja, ja.
Und ich frage mich halt, ob das hier auch funktioniert. Wie siehst du denn den Unterschied zwischen Rezeption von Geschichten, zwischen den beiden Ländern, die du so gut kennst? Hast du das, hast du da eine Meinung zu? Also wie vielleicht Deutsche und Amerikaner auch auf Geschichten reagieren?
Naja, es ist interessant. Ich meine, jetzt ist gerade Wahlkampf in Deutschland. Man würde denken, Hochzeit von Geschichten, auch über die Zukunft. Aber man hat jetzt nicht den Eindruck, dass hier jetzt wahnsinnig viele spannende neue Geschichten für die Zukunft erzählt werden.
Hast du eine? Also hast du, wenn du auf Deutschland heute guckst, gibt es eine Geschichte, die dir einleuchtet für die Zukunft hier?
Bin ich mir nicht sicher, ob ich da eine habe, ehrlich gesagt. Ich meine, natürlich, man kann sagen, Einwohnerzahlen sinken, also vernünftige Immigration. Also so, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, die wirtschaftliche Stagnation, dass sich da jetzt mal, dass es einen Ruck braucht und so weiter. Also das ist, so weit komme ich schon auch noch mit. Aber wie man dann genau in diese Zukunft kommt, besonders durch so eine Wahl mit ihren ganzen Komplikationen. Nee, ich habe da leider jetzt auch kein Rezept.
Also ich habe eine Sache, die mir jetzt, ich lebe jetzt seit 12 Jahren in New York und komme immer wieder hierher und die mir im Abstand der Jahre aufgefallen ist und die ich als eigentlich aus Amerika kommend extrem positiv erlebe, ist, dass es hier unglaublich viele Menschen gibt im Vergleich zu vor 12 Jahren, als ich in die USA gezogen bin, die nicht aus Deutschland kommen und die hier in Deutschland unglaublich was losmachen.
Ja.
Und diese Menschen begegnen mir in kleinen Städten. Ich war jetzt gerade auf Buchtour, zum Beispiel in Ulm. Ja. Ja. Die begegnen mir aber auch in ganz großen Städten, in kleinen Geschäften, in großen Firmen. Und die gehen mit der gleichen Ambition an die Sache ran, die ich eigentlich vorher nur aus New York kannte, wo die Immigranten ja auch die sind, die die Energie und die Ambition und all das in die Stadt reinpumpen, was wir dann erleben, wenn wir das besuchen oder da wohnen und das Gefühl haben, die Luft flirrt quasi. Das sind ja ganz viele Menschen, die woanders hergekommen sind. Und wir haben diese Menschen hierher geholt in Deutschland, weil wir die irgendwie ganz dringend brauchen. Die ersten wollten wir als Gastarbeiter irgendwann wieder loswerden. Das hat auch nicht geklappt. Und jetzt haben wir eine neue Generation hier, die sich hier zu Hause fühlt und die richtig was auf die Beine stellt. Und das erlebe ich jetzt als eine Geschichte, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, die ich gerne über die Zukunft von diesem Land erzählen möchte, als jemand, der jetzt halt lange in den USA gelebt hat und das als sehr positiv dort auch erlebt hat.
Und die, glaube ich, auch immer mehr die Literatur, die hiesige Literatur prägen werden. Also um da vielleicht nochmal so den Bogen zu spannen.
Danke, dass du mich wieder einfängst.
Ja, nein, aber wenn ich zum Beispiel an ein paar sehr gute Bücher denke, die ich zuletzt gelesen habe, dann ist es eben von einem Dinsar Gülsitter oder von einer Fatma Aydemir. Und das ist einfach, ich finde es einfach schön zu sehen, wie sich auch die Literatur einfach weiterentwickelt. Also ich möchte jetzt nicht sagen von den Manns, aber doch irgendwie auch von den Manns und einfach diverser wird und vielfältiger und dadurch auch viel, 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 viel spannender. Also das ist, finde ich, eine sehr gute Erzählung.
Sehe ich auch so, bin ich schön gesagt. Ja.
Ja, wie wirst du jetzt die kommenden Tage, bist du noch bei der DLD, bist du noch in Deutschland unterwegs oder bist du immer, wenn du hierher kommst, kannst du es kaum erwarten, zurück wieder in die USA zu reisen, nach Harvard, in die Universitätsbubble.
Genau, wo ich mich sicher fühle.
Ja, genau.
Nee, ich bleibe tatsächlich noch ein paar extra Tage. Ich bin gerade mit einem potenziellen Partner daran, vielleicht ein kleines Unternehmen mit diesen Chatbots und so eine Reading-App oder sowas zu bauen. Und der kommt nach München.
Ich wusste doch, dass Martin noch irgendwas anderes macht, als Professor zu sein. Weil sonst wärst du nicht auf dieser Konferenz. Wir sind ja vor allem Menschen, die Unternehmen bauen oder starten wollen oder Investoren, die solche Ideen suchen. Also du bist auch deswegen hier.
Genau. Und nee, das finde ich auch sehr inspirierend hier. Und genau. Und da arbeiten wir jetzt noch ein paar Tage zusammen.
Kannst du uns den Elevator-Pitch geben?
Der Elevator-Pitch ist eben, dass Menschen immer weniger lesen, dass gleichzeitig wir mit AI und anderen Technologien eigentlich viel mehr Access haben in Literatur und Kultur. Und wir zum Beispiel mit diesem Chatbot, was ich beschrieben habe, dass man sich einfach jetzt mit Texten, alten Texten unterhalten kann. Und dass wir irgendwie da so eine Environment aufbauen, wo man eben ganz interaktiv und auch viel und auch individualisiert eben mit tollen Texten und Kultur Perioden und so weiter irgendwie interagieren kann und damit irgendwie wieder neuen Zugang zur Geschichte und Kultur, auch zu anderen Kulturen
und
findet.
Das könnte ein Business auch sein? Also das glaubst du, da ist Geld drin?
Ich glaube schon. Leute geben sehr viel Geld für, jetzt sage ich mal, Sinnfindung aus. Das geht jetzt von irgendwie Spiritual Retreats,
Psychedelics
bis zu Adult Education oder Reading Groups. Ich meine, da gibt's wahnsinnig viel, was, glaube ich, schon zeigt, dass eben gerade in unserer technologisierten Welt ja die Sinnfindung wirklich wichtig ist. Und da versuchen wir eben sozusagen eine Nische zu finden, als eben auch mit neuer Technologie, die noch nicht besetzt ist.
Du hast Sokrates, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Thoreau, Dubois, Napoleon, Shakespeare. Was ist denn dein bestgehendster Bot?
Im Moment ist es Sokrates, das war auch mein erster. Aber mein Lieblingsbot im Moment ist Machiavelli. Ich habe meinem neuen Uni-Präsidenten, als der Präsident wurde, einen Link zu dem Machiavelli-Bot geschickt und dachte, dass er ihm hilft. Und hat gesagt, er hat ihm schon sehr viel geholfen.
Als Leader, oder?
Genau.
Also quasi ein Leadership-Bot auf Machiavelli-Basis.
Ja, genau.
Oh. Ich habe natürlich sofort an die Bibel gedacht, das meistverkaufte Buch aller Zeiten. Es gibt, glaube ich, im App Store auch unzählige Bibel-Apps, wo Menschen also schon versuchen, digital an der Bibel Geld zu verdienen. Glaubst du, das wäre auch denkbar? Ich der Bible-Bot? Oder gibt es den schon längst in tausendfacher Version?
Also einen Jesus habe ich auch dabei.
Achso.
Ah,
ist schon
das
drin.
Muss ich mir auch mal anschauen.
Ist schon okay, drin.
Gibt es noch jemanden auf deiner Wishlist, den du da gerne mit aufnehmen würdest?
Ganz viele. Im Moment, die anderen letzten, die ich gemacht habe, haben viel mit Sprachphilosophie zu tun, weil ich mich eben sehr mit AI und irgendwie so die Vorgeschichte von AI, also Wittgenstein, Russell, auch Turing, aber die sind dann eher für mich sozusagen so diagnostische Instrumente oder so Thought Partners, mit denen ich versuche, dieses Thema irgendwie so durchzuspielen. Ein anderer gibt's noch, der gut ist, Montaigne. Das ist eher so ein Lebens-, das ist eher so psychotherapeutisch, Lebensratschläge. Und da hat mir erst vor kurzem jemand geschrieben, Mensch, ich habe jetzt schon mehrere ganz tolle Gespräche mit Montaigne. Das war viel hilfreicher als viele, als fünf Frau. Jahre von, nein, nicht so, als fünf Jahre von Psychotherapie.
Psychotherapie.
Wow, okay.
Die Psychotherapie is taking some hits.
Also das
in
ist die, könnte die Zukunft von Self-Help-Büchern sein, dass ich gar nicht mehr die Bücher kaufe, sondern ich chatte mit den Inhalten. Und die Self-Help-Bücher gehen ja, glaube ich, sowieso alle auf, ich sehe hier Chat with the Buddha, die gehen ja sowieso sehr viele auf dieselben Theorien zurück, oder? Und mir fehlt noch ein bisschen der fränkische Bot, muss ich ehrlich sagen. Der Schoppershof-Bot.
Schoppershof,
kommt der auch noch? Also hast du in Dialekten dich schon probiert, oder?
Ja, ich kann den fränkischen Dialekt so ein bisschen faken.
Da bin der ich ist hier nicht...
Der ist
angeboren.
Der ist mir nicht wirklich angeboren. Trotzdem, ich muss mal vom fränkischen Bot. Ich werde dran arbeiten.
Also der Martin aus Schoppershof-Bot, ich würde den benutzen. Du vielleicht nicht, Catalina, aber ich schon.
Not sure. So.
Martin, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst und viel Glück mit deiner, wie nennst du das Unternehmen?
Im Moment Cultural Compass, aber das ist nur so ein...
Also vielen, vielen Dank, dass du uns so viel mitgebracht hast. Und dürfen wir dich am Schluss noch fragen, nach einer Geschichte, wenn jetzt alle, die zuhören, sich noch fragen, jetzt habe ich einem der besten Geschichtenanalysten der Welt zugehört, noch eine Geschichte, die wir lesen sollten, vielleicht nach diesem Podcast. Hast du noch irgendeine Empfehlung? Vielleicht was dir in letzter Zeit begegnet ist oder wo du sagst, nee, jeder, der bei mir studiert, muss diese Geschichte gelesen haben. Gibt es da irgendwas? I know.
Ist eine echt schwere Frage.
Wir haben dem Martin nur schwere Fragen gestellt.
Ja, das stimmt.
Also ich finde die Geschichte, aber damit schlage ich den Bogen zum Anfang.
Ja.
Ich finde den Gilgamesch-Epos nach wie vor eine ganz zentrale Geschichte und ich wünschte, dass den mehr Leute lesen und vielleicht auch neu schreiben. Saddam Hussein hat mal eine Adaption von Gilgamesch-Epos geschrieben, aber die war jetzt nicht so gut. Also da gibt es noch ein bisschen...
Gibt es noch Luft nach oben.
Luft nach oben.
Vielen, vielen Dank. Hast du ihn schon gelesen, Katharina?
Nein.
Okay, dann weiß ich, was wir jetzt als nächstes machen. Martin Buchner, ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank an euch.
Vielen, vielen Dank.